Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Aufgrund vieler Nachfragen unserer Hörer und Leser geht es heute um ein Volksleiden Nummer 1, nämlich um Schulterschmerzen. Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen der renommiertesten Schulterchirurgen des Landes. Professor Dr. Michael Hoffmann ist da, Chefarzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportorthopädie an der Asklepios-Klinik St. Georg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wenn die Schulter schmerzt, das kennen ja viele, kann das eben ganz verschiedene Ursachen haben. Ich glaube, die Ärzte sagen dann immer multifaktoriell. Was sind denn die häufigsten Gründe für Schulterschmerzen?
Ja, also Schulterschmerzen sind in der Tat sehr unangenehm, muss man sagen. Ich glaube, jeder, der schon mal Schulterschmerzen hatte, weiß, dass die Schulter nah am Kopf ist. Und ähnlich wie die Zahnschmerzen, die ja auch extremst unangenehm sind, doch zu erheblichen Problemen führen kann. Und es ist ja, wie Sie sagten schon richtig, es sind Schulterschmerzen, ja, die können multifaktoriell bedingt sein, aber Schmerzen in der Schulter kann man auch haben, wenn die Schulter, bei der Schulter eigentlich alles in Ordnung ist und sozusagen die Strukturen herum Probleme machen. Auch da ist die Schulter sehr gefangen. Das Problem mit der Schulter ist ja eigentlich, dass die Schulter so ein großes Bewegungsausmaß letztlich hat. Mhm. Und wenn man sich die beiden Gelenkpartner anguckt, also den Oberarmkopf, der sehr groß ist, und die Schulterpfanne, die sehr klein ist, also so wie Erde und Mond, kann man sich das im Prinzip vorstellen.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Die müssen ja irgendwie zueinander finden. Und damit die zueinander finden, gibt es in der Schulter ganz, ganz viele Strukturen. Also es gibt die Muskelmanschette, die auch Rotatorenmanschette genannt wird. Es gibt die Bizepssehne, es gibt die Schultergelenkskapsel. Es gibt noch viele andere kleine Untergelenke in der Schulter selber. Und leider ist es so, wenn man viele Strukturen hat, kann auch viel kaputt gehen.
Ja.
Und das alles konzentriert sich auf das Schultergelenk. Und da ist halt ganz wichtig, wenn man mit Schulterbeschwerden oder Schulterschmerzen zum Arzt kommt, dass man im Prinzip vernünftig untersucht wird. Und in der Regel braucht man auch eine bildgebende Diagnostik. Ja. Da werden wir vermutlich im Verlauf nochmal drüber sprechen. Mhm. Und dieses Puzzle muss man dann zusammensetzen. Und das ist mitunter gar nicht so leicht und bedarf dann, wenn Schulterschmerzen renitent sind, in der Regel der Abklärung eines Experten.
Ja, wenn sie renitent sind, wann muss ich denn zum Arzt? Wann kann ich als Laie merken, das ist richtig schlimm? Da hilft jetzt keine Wärmflasche mehr oder was auch immer ich vielleicht erstmal einsetze.
Also wir merken schon, und das finde ich immer sehr erstaunlich, ich erinnere mich noch dran, als ich selber Kind war, man ist gestürzt, man ist gefallen, einem taten viele Sachen weh und es war eigentlich immer klar, man geht zu Mama oder zu Papa und die sagen, jetzt warten wir erstmal ab, dann machen wir erstmal nichts.
Ja.
Und ich glaube, wir hatten früher, vor Jahren hatten wir ein ganz anderes Verständnis für unseren eigenen Körper, ein ganz anderes Gesundheitsverständnis und ein ganz anderes Verständnis davon, was ist wirklich schlimm und was ist nicht schlimm.
Ja.
Ne? Das nur mal so als Randbedingung. Also, genau. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da müssen wir auch wieder hin. Also ich will nicht sagen, dass wir viel zu viel zum Arzt rennen.
Oder zu wehleidig sind.
Aber es ist schon so, dass den Menschen heutzutage so ein bisschen das Gefühl für den Körper und für das Gesundheitsverständnis fehlt.
Mhm.
Ja? Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch achtsam sein, weil es Erkrankungen gibt, die man natürlich zeitnah abklären lassen sollte.
Ja.
Ja. Bei Schulterschmerzen sagt man so, es gibt ja da im Prinzip drei Entitäten, die wehtun können. Das eine ist der akute Unfall.
Ja.
Das heißt, also wenn ich mir etwas breche oder wenn beim Schultereckgelenk beispielsweise die Kapsel und der zugehörige Bandapparat sich sprengt.
Mhm.
Das heißt, da habe ich einen unmittelbaren starken Schmerz nach einem Unfallereignis.
Akuter Schulterschmerz, genau.
Ganz genau. Und wenn ich dann eine deutlich eingeschränkte Schulterfunktion habe, ist das was man zügig natürlich abklären lassen sollte. Ja. Anders ist es natürlich, wenn man, sag ich mal, Beschwerden hat, die bewegungsabhängig sind irgendwo, die sich dann lange über einen längeren Zeitraum aufbauen.
Chronische
Schmerzen. Dazu zählt ja auch weitläufig beispielsweise das Impingement der Schulter.
Genau, das habe ich auch aufgeschrieben als nächstes. Ja, genau, das kennt auch jeder irgendwie.
Das kennt jeder, aber das ist gar nicht so häufig, wie man meint, dass es auftritt. Also es ist eine Kolibri-Erkrankung. Da gibt es, also das Impingement wird häufig oder... Es wird eine Symptomkonstellation häufig als Impingement fehlgedeutet und auch als Impingement behandelt in letzter Konsequenz.
Ach so, ja.
Was häufig gar kein Impingement ist. Also das tritt immer mal wieder auf. Aber um nochmal Ihre Frage da letztlich zu beantworten. Also diese Beschwerden, die chronisch aufkommen, da macht sicherlich Sinn, dass man einmal den Hausarzt besucht und den niedergelassenen Orthopäden besucht. Aber nicht jeder Schulterschmerz muss operiert werden.
Genau.
Das ist immer so. Es gibt viele Erkrankungen, die werden von alleine besser. Die können konservativ, erfolgreich konservativ operativ und auch auf Dauer behandelt werden. Und da wartet man zunächst erst einmal ab. Ne? Ja. Also das sind, wie gesagt, der akute Unfallschmerz mit einer deutlichen Funktionseinschränkung, sollte zeitnah abgeklärt werden. Bei den anderen Sachen kann man sicherlich erstmal zuwarten, gucken, wie sich das entwickelt. Viele von den Schmerzen gehen auch von alleine wieder weg. Es ist ja ähnlich wie mit dem Hasen, wenn der sich das Bein bricht, der muss ja auch weiter hoppeln, sonst wird er ganz schnell vom Wolf gefressen. Ja, also da hat er leider auch keine andere Wahl. Ja. Also viele Erkrankungen gehen einfach weg. Der Körper ist ja dafür ausgelegt. Wir sind ja, zum Glück haben wir viel Biologie in uns und der Körper versucht ja auch immer wieder Sachen zur Ausheilung zu bringen. Ne? Genau. Und erst die Beschwerden, die sich dann langsam aufbauen und nicht besser werden, die müssen dann sicherlich abgeklärt werden.
Keine Wo wir Frage. Das Impingement gerade schon am Wickel hatten, was genau ist das denn, wenn Sie sagen, es wird oft behandelt, obwohl es gar nicht da ist?
Ja, also Impingement ist im Prinzip ist ein Wort für einen engen Raum im Prinzip. Ne? Und Impingement setzt sich eine Symptomkonstellation aus ganz unterschiedlichen Impingement-Formen. Also das klassische Impingement, man spricht ja auch vom sogenannten primär-mechanischen Outlet-Impingement. Das klingt jetzt sehr differenziert, aber Sie merken schon daran, dass da so viele lateinische Wörter aneinandergereiht werden, dass es neben dem primären auch ein sekundäres und neben dem mechanischen gibt es noch andere Formen des Impingements. Die können auch an unterschiedlichen Orten sein. Also Impingement ist nicht gleich Impingement.
Ja.
Und Schulterschmerzen bedeuten auch nicht immer, dass man gleich ein Impingement haben muss.
Oder wenn man einen Tennisarm hat, hat man auch nicht Impingement oder so.
Nein, Tennisarm spielt ja im Prinzip im Ellenbogen eine wichtige Rolle, ja. Aber Impingement ist nicht zwangsläufig immer ein Impingement. Also beim klassischen Impingement hat man im Prinzip einen besonders engen Raum unter dem Schulterdach, beziehungsweise zwischen dem Schulterdach und der sogenannten Rotatorenmanschette. Das kann vielerlei Ursachen haben. Eine der häufigsten Ursachen sind im Prinzip so Spornbildungen im Rahmen des Schulterdachs. Das führt dann klassischerweise dazu, wenn man den Arm im rechten Winkel zur Seite rausnimmt, dass der Oberarmkopf praktisch mit dem großen Rollhügel an der Seite in diesen engen Raum eintritt, dann die Rotatorenmanschette gequetscht wird, infolge sich der Schleimbeutel, der immer da ist, dann chronisch entzündet. Und diese chronische Entzündung tut dann letztlich dauerhaft weh.
Okay.
Und wenn dieser Sporn dann irgendwann nicht abgetragen wird, kann es auch sicherlich im Verlauf dazu kommen, dass die Rotatorenmanschette, also diese Muskelmanschette irgendwann einreißt und man dann Folgeschaden hat. Das ist das klassische Impingement. Diese Erkrankung gibt es auch, das ist gar keine Frage. Aber wenn Sie, also das Impingement ist ja so ein bisschen die letzten Jahre in Verruf gekommen, da gab es eine große Publikation, profitieren denn alle Patienten von einer Impingement-Operation? Und da muss man ganz klar sagen, nein.
Ja.
Die muss man sich schon sehr genau angucken. Auch das Impingement kann man zunächst konservativ behandeln. Okay. Das heißt, man kann beispielsweise lokale Cortison-Spritzentherapie machen. Das hilft in der Regel ganz gut. Und auch wenn so ein Impingement nach 6 Monaten nicht besser wird, kann man grundsätzlich an eine Operation denken.
Ja.
Das Spannende an dieser Impingement-Geschichte ist, und deswegen kommt wieder der Schulterexperte irgendwo ins Spiel, dass Schmerzen, wenn Sie den Arm im rechten Winkel nach oben nehmen oder nach vorne, was gemeinhin als Impingement bezeichnet wird, können auch ganz andere Ursachen haben. Und eine der häufigsten, wir sprechen da von Differentialdiagnosen, das bedeutet andere Diagnosen bei gleichen Symptomen.
Mhm.
Ja, ne? Also da sprechen wir von Differentialdiagnosen.
Ja.
Und eine der häufigsten Differentialerkrankungen, die praktisch als Impingement fehlgedeutet wird, ist die sogenannte Kapsulitis. Das ist eine Erkrankung oder eine Reizung der Schultergelenkskapsel. Und das ist eine Erkrankung, die verläuft typischerweise in 3 Phasen. In der ersten Phase haben Sie Schmerzen und eine akute Bewegungseinschränkung. Das ist häufig die Phase, die als Impingement fehlgedeutet wird, weil die Symptome da sehr, sehr identisch sind. In der zweiten Phase lassen die Schmerzen dann nach und Sie haben nach wie vor die Bewegungseinschränkung.
Ja.
Und in der dritten Phase da bildet sich im Prinzip alles wieder zurück und 99% aller Patienten gehen aus dieser Erkrankung völlig beschwerdefrei wieder heraus. Und das ist eine Erkrankung, die man so gut wie nicht operiert. Und es ist leider auch so, dass Patienten, die mutmaßlich ein Impingement haben, aber dann eine Kapsulitis letztlich haben, wenn man die operiert, dass häufig der Krankheitsverlauf dann eher noch verschlimmert wird im Verlauf. Und dem Patienten ist dann nicht wirklich geholfen.
Also genau hingucken und nicht Impingement so inflationär benutzen.
Genau,
wahrscheinlich wie Burnout in einem anderen Bereich.
Genau, ne? das ist die Konsequenz. Man muss diese Symptomkonstellation auseinanderfriemeln und muss man mit dem Patienten besprechen. Und Sie können sich vorstellen, eine Erkrankung, die in drei Phasen verläuft, also die kann, bei einigen Patienten dauert die ein halbes Jahr, bei anderen Patienten dauert die 3 Jahre und man muss die Patienten einfach sicher dadurch transportieren und sagen, das ist eine Erkrankung, das ist schlimm, das nervt, das tut weh, das kann frustrieren, weil es halt über ein paar Monate, über ein paar Jahre geht, aber es ist keine Erkrankung, wo ich Ihnen mit einer Operation helfen kann, sondern wir müssen hier mit Cortison beispielsweise behandeln, mit anderen Medikamenten, aber Good News, in 99,9% der Fälle heilt das völlig folgenlos aus und Sie müssen dafür nicht operiert werden.
Genau, das ist schon mal eine gute Nachricht, denn es ist eigentlich schon die Anschlussfrage, eine Operation, Sie haben das schon gesagt, ist ja in den seltensten Fällen oder nicht immer nötig, wenn man Schulterschmerzen hat. Wann ist aber eine Operation durchaus sinnvoll, in welchen Fällen?
Also man muss da sehr genau hingucken und das ist auch wichtig. Also man sieht ja, ich bin jetzt 44 Jahre alt und wenn man jetzt, und ich mache viel Sport, wenn man von meiner Schulter ein MRT machen würde oder von meinem Knie eine Kernspinnenuntersuchung, dann wird man sicherlich einiges sehen, wo man sagt, das ist jetzt ein Leckerbissen für einen Operateur. Sei es ein degenerativer Meniskusriss irgendwo.
Ja, lassen die Kollegen das nicht sehen.
Ganz genau, sei es eine Schleimbeutelentzündung oder ein kleiner Anriss an meiner Muskelmanschette, da wird sicherlich das ein oder andere zu finden sein. Mhm. Wichtig ist nur, dass man sich den Patienten genau anguckt, dass man den Patienten untersucht und dass man dann im Prinzip den Untersuchungsbefund korreliert mit dem, was man in der bildgebenden Diagnostik gefunden hat. Ja. Und viele von den Erkrankungen, die man vermeintlich in der Schulter hat, wie gesagt, wenn wir 40 Jahre und älter werden, wir haben einfach Verschleißerscheinungen, da kommen wir alle nicht drum herum. Aber wenn diese Verschleißerscheinungen nicht wehtun, dann ist das in der Regel keine Operationsindikation.
Ja, ne?
Das heißt, es gibt, wenn man so Kernspindiagnostik macht, findet man viel. Mhm. Nicht alles ist behandlungsbedürftig.
Man kann es operieren, aber man muss es nicht.
Ganz genau. Ja, das ist einfach so. Und es geht im Prinzip darum, und das ist die Aufgabe des Schulterchirurgen dann letztlich, wenn die konservative Therapie frustran war, das heißt, es geht ja überhaupt nicht voran, und wenn dann die Beschwerden, die man im Rahmen der Untersuchung erkannt hat, mit Befunden aus der bildgebenden Diagnostik korrelieren.
Ja.
Dann kann man im Prinzip mit dem Patienten besprechen, dass das etwas ist, wo man dem Patienten operativ weiterhelfen kann.
Und konservative Methodik heißt erstmal sowas wie Cortisonspritzen, aber auch Physiotherapie würde auch dazu zählen, oder?
Definitiv. Krankengymnastik ist ein ganz wichtiger Bestandteil, sowohl im konservativen Feld allgemein, aber als auch nach einer Operation beispielsweise. Mhm. Auch da müssen die Patienten wieder eine gesunde Schulterbewegung letztlich bekommen und da spielt die Krankengymnastik eine ganz wichtige Rolle. Cortison, also Injektionstherapien spielen eine wichtige Rolle. Manuelle Therapie kann eine wichtige Rolle spielen. Auch die Stoßwellen.
Was ist manuelle Therapie? Was
manuelle Therapie ist im Prinzip, das sind spezielle Mobilisations- und Schmerztechniken im Bereich der Schulter, die man additiv, also zusätzlich zur Krankengymnastik noch anwenden kann, um bestimmte Schmerzspots, also bestimmte Schmerzregionen nochmal besonders zu bearbeiten.
Ja.
Ja, aber auch beispielsweise die Stoßwellentherapie, die kommt bei der Kalkschulter sehr erfolgreich zum Einsatz. Okay. Was ist eine Kalkschulter? Eine Kalkschulter, bei der Kalkschulter lagern sich im Prinzip Kalkdepots im Bereich der Muskelmanschette an. Das kann sehr schmerzhaft sein und es ist insbesondere dann schmerzhaft, wenn sich diese Kalkdepots in Auflösung befinden. Das heißt, so ein Kalkdepot platzt und setzt dann im Prinzip eine Immunreaktion in der Schulter hervor. Mhm. Das führt dazu, dass Schmerzstoffe ausgeschüttet werden und diese Schmerzstoffe führen dazu, dass die Schmerzrezeptoren gereizt werden und dann tut die Schulter halt weh.
Ja? Okay.
Und auch das ist eine Erkrankung, die kann man operieren, aber auch nur im äußersten Stadium. Die meisten dieser Kalkschultern können sie erfolgreich mit einer Stoßwellentherapie behandeln und bedürfen dann keiner Operation.
Wird denn grundsätzlich zu früh, zu viel operiert? Schwierige Frage an den Operateur.
Also es ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass in Deutschland wird viel operiert. Ich habe einen Teil meiner Ausbildung in Großbritannien verbracht. Da wurden einige Indikationen, die hier in Deutschland eine OP-Indikation sind, wurden da nicht zwingend operiert. Womit ich aber nicht sagen will, dass wir in Deutschland grundsätzlich zu viel operieren. Das kann man sicherlich nicht sagen. Es ist aber die Verantwortung eines jeden Operateurs, mit dem Patienten zu sprechen und zu sagen, ist denn wirklich die konservativen Behandlungsmöglichkeiten, sind die ausgereizt oder kann man da noch etwas machen?
Ja? Okay.
Und das muss man sicherlich, und deswegen habe ich vorhin noch drüber gesprochen, stimmen denn auch die Beschwerden mit dem bildgebenden Befunden überein? Und dieses Puzzle muss man halt zusammensetzen. Aber das ist halt die Aufgabe eines verantwortungsvollen Arztes letztlich, dass er mit seinem Wissen und Können Befunde und Beschwerden des Patienten zusammensetzt und dann sagt, hör zu, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, da geht's konservativ nicht mehr weiter, das sollten wir jetzt operieren. Ne?
Und wann ist eigentlich eine Ruhigstellung der Schulter sinnvoll und wann eine Mobilisierung? Das ist ja so ein bisschen auf die Frage.
Das ist eine gute Frage. Das ist im Prinzip sehr, sehr erkrankungsabhängig, muss man sagen. Wir hatten vorhin über die Frozen Shoulder gesprochen, also diese Capsulitis, das ist diese Entzündung der Schulterkapsel. Da ist es in der Frühphase sicherlich nicht förderlich, wenn man da mit aggressiver Krankengymnastik rangeht, weil das dieses Durchschreiten der drei Phasen im Prinzip verlängern kann.
Ja.
Es ist aber schon so, dass beispielsweise nach einer Operation muss wieder Bewegung in die Schulter kommen. Und da ist es sicherlich die Aufgabe des Krankengymnasten, da der Schulter wieder zu einer vernünftigen Bewegung zu helfen. Ja. Also man muss ja gucken, was habe ich für eine Erkrankung, in welcher Phase bin ich. Aber das ist, wie gesagt, da arbeiten die Krankengymnasten eng mit den Ärzten zusammen, dass man da ein geeignetes Behandlungsregime oder Konzept finden kann.
Und was sind so die mit Abstand häufigsten Krankheitsbilder, die Sie sehen? Oder auch vielleicht die häufigsten Sportverletzungen der Schulter?
Also es gibt ja im Prinzip im Bereich der Schulter gibt's drei unterschiedliche Entitäten, nenne ich das immer.
Ja.
Das eine sind die unmittelbaren Unfallverletzungen, das sind Knochenbrüche. Da bricht ganz häufig im Prinzip der Schulterkopf. Das sind bei Stürzen auf die Schulter.
Okay.
Bricht der Schulterkopf.
Also häufig ältere Patienten, die stürzen? Oder?
Ja, ältere, aber auch jüngere. Da bricht der Schulterkopf im Prinzip vom Stiel runter letztlich. Ne? Oder auch eine akute Verletzung ist beispielsweise die Sprengung des Schultereckgelenks, diese sogenannten Tossi-Verletzungen, wo sozusagen die Schultereckgelenkskapsel als auch der stabilisierende Bandapparat zwischen dem Rabenschnabelfortsatz und dem Schlüsselbein zerreißen. Das führt dann letztlich zum Hochpoppen der Klavikula, also des Schlüsselbeins, und man hat diese typische Klaviertaste, die man dann im Bereich der Schulter sieht.
Wodurch passiert das? Auch durch einen Sturz?
Das sind auch unmittelbare Krafteinwirkungen auf die Schulter. In der Regel ist das ein Sturz auf den ausgestreckten Arm beziehungsweise auf den anliegenden Arm, was dann unmittelbar das zu Unfallfolge hat. Also das sind so die häufigsten Schulterverletzungen. Dann, was sehr häufig ist im Bereich der Sportverletzung sozusagen, das sind ist das Ausrenken der Schulter.
Ja.
Und beim Ausrenken der Schulter kommt es ja insbesondere beim jungen Patienten dazu, dass die Gelenklippe vorne abreißt. Und diese Gelenklippe hat einen stabilisierenden Effekt auf den Oberarmkopf. Wir hatten ja schon gesagt, der Oberarmkopf ist die Sonne, sehr groß. Also die Schulterpfanne ist wie die Erde, im Vergleich zur Sonne natürlich sehr klein. Und die Gelenklippe umgibt im Prinzip die Erde, also die Schulterpfanne, und wirkt wie so ein Pümpel. Kennst du einen Pümpel?
Ja.
Also wirkt im Prinzip wie so ein Pümpel und saugt den Oberarmkopf an und führt damit zu einer Zentrierung. Und wenn die Schulter jetzt ausrenkt beim jungen Patienten, das auch passiert häufig durch Sportunfälle, dann kann es sein oder passiert es häufig, dass diese Gelenklippe vorne abreißt und damit geht dieser Pümpeleffekt praktisch verloren und die Schulter wird chronisch instabil.
Okay, was macht man dann, wenn die Schulter ausgerenkt ist?
Also wenn die Schulter akut ausgerenkt ist, muss sie natürlich erstmal wieder einrenken. Das ist das Allerwichtigste im Prinzip erstmal. Ne? Und dann muss man sich den Patienten genau angucken. Wenn es ein Patient ist, der unter 30 ist, der einen hohen sportlichen Anspruch hat, der sich diese Gelenklippe abgerissen hat, das ist in der Tat dann eine solide Operationsindikation.
Ja.
Und das ist aber glücklicherweise eine Operation, die man minimalinvasiv, also durch diese Schlüssellochtechnik, Arthroskopie auch genannt.
Das ist ja auch ein bisschen Ihr Fachbereich.
Ja, genau. Ne, das ist eine meiner Lieblingsoperationen. Muss man sagen.
Ja.
Also diese arthroskopischen Sachen, wo man im Prinzip über einen halben Zentimeter lange Schnitte in die Schulter mit einer Kamera praktisch eindringt und durch dann ein oder zwei weitere halb Zentimeter große Schnitte dann noch Instrumente und Implantate einbringen kann. Und wo man dann beispielsweise diesen Patienten, der sich die Schulter ausgerenkt hat, die Gelenklippe verletzt hat, das arthroskopisch dann wieder befestigen kann.
Ja, das ist Wahnsinn. Sie haben, glaube ich, auch mitgeforscht, ne, an diesem Navigationssystem, das den exakten Punkt noch besser
Ganz genau. Das insbesondere zu meiner Zeit am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf haben wir viel mit Navigationssystemen gearbeitet, haben eins auch selber entwickelt und das zur Marktreife vorangetrieben.
Ja.
Die helfen natürlich auch nochmal zusätzlich, muss man sagen.
Weil man schneller den richtigen Punkt findet?
Wir konnten in Studien im Prinzip zeigen, dass man mit einer höheren Zielgenauigkeit zu dem Punkt kommt, wo man praktisch ein Implantat oder einen Bohrkanal letztlich verankern will. Also das sind zusätzliche, also die Roboter in der Medizin, und ich zähle mal jetzt Navigationssysteme auch in diese Roboterkategorie mit rein, das sind schon so Systeme, die langfristig vermutlich voraussichtlich zu einer Verbesserung der medizinischen Versorgung führen.
Ja.
Also man ist aktuell da in einer Phase, auch bei den Endoprothesenrobotern beispielsweise, da geht es langsam voran. Aber es wird sich da, glaube ich, zukünftig.
Aber die können ja nie den Operateur ersetzen. Das ist doch immer auch eine Frage dann.
Ja, also das, ja.
Wäre ja schlecht.
Ja, früher hat man ja auch gedacht, an der Pferdekutsche, niemand kann das Pferd ersetzen, bis dann irgendwelche stinkenden Knattermotoren um die Ecke kamen.
Ja.
Und jetzt fahren wir damit. Also es tut sich schon einiges. Und ich glaube auch, die Weiterentwicklung in der Medizin setzt voraus, dass wir offen sind, bestehende Paradigmen einfach abzuschaffen irgendwo. Mhm. Also es tut sich einfach irgendwo was.
Ja.
Und man muss einfach, offen sein. Und erst probieren. Und wenn ich da an Nelson Mandela erinnern darf, der hat ja gesagt, eine Sache scheint so lange unmöglich, bis es der Erste gemacht hat.
Ja, das
abgewandelt,
stimmt.
Ja. Also ja. Wir können viel bewegen. Wir müssen auch viel bewegen.
Mhm.
Und nicht nur die Ärzte, sondern alle Menschen. Wir leben in schwierigen Zeiten aktuell.
Ja, das stimmt. Das merken wir jeden Tag, genau.
Definitiv. Und wir haben alle die Chance, unseren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, es ist auch unsere Pflicht als Mitglied der Menschheitsfamilie da, uns selber und die gesamte Menschheit voranzubringen.
Das ist sehr schön gesagt. Das ist ja fast schon sehr philosophisch.
Ja.
Aber jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal kommen zur Endoprothese, würde ich nochmal. Ist jetzt ein schwieriger Übergang, aber Sie haben es ja schon mal angesprochen. Da haben natürlich viele Angst davor, vor so einem künstlichen Gelenk. Aber Sie sagen auch, ist eigentlich besser als der Ruf mittlerweile.
Definitiv. Ich glaube, das ist eine Aussage, die man wirklich mittlerweile treffen kann. Wir hatten ja über die Brüche schon gesprochen, wir hatten über die arthroskopische Chirurgie gesprochen und die letzte Entität sind halt die Schulterendoprothesen.
Genau.
Ja. Die Endoprothetik im Bereich des Hüft- und Kniegelenks ist ja mittlerweile ist ein Standardverfahren, muss man sagen, was reproduzierbar, also immer wiederkehrend oder gut vorhersehbar vernünftige Ergebnisse macht. Auch da muss man natürlich gucken, ist das der geeignete Patient jetzt für eine Endoprothese?
Ja.
Aber wenn man das Puzzle gut zusammensetzt, dann weiß man, und das ist auch in der Bevölkerung bekannt, wenn ich eine Hüft- oder Knieendoprothese bekomme, kann ich mit einem guten Ergebnis rechnen.
Genau, also es ist mittlerweile mehr oder weniger ein Routine-Eingriff, kann
man sagen. Ist es definitiv, aber auch da muss man letztlich sagen, da müssen wir auch ehrlich miteinander umgehen. Also wenn Sie einen grauen Star gehabt haben, dann sind Sie auf den Marktplatz gegangen zum Starstecher und haben sich die Pupillenlinse raushauen lassen.
Mhm.
Ja, so. Und wir sind heute in einer Phase und auch da müssen wir uns weiterentwickeln. Das Beste, was wir aktuell bei einem durch Arthrose stark veränderten Gelenk anbieten
können, also Verschleißerscheinung,
genau, ist eine Prothese einzubauen.
Mhm.
Aber auch da, wir sägen ein Gelenk raus und bauen ein Implantat ein. Ich glaube, da wird zukünftig auch viel mehr gehen, wenn wir da Richtung Tissue Engineering forschen, beispielsweise, also Gewebe wiederherstellen.
Ach so,
ja, Sie erinnern sich bei Dr. McCoy bei Raumschiff Enterprise, die hat ja diesen Scanner, mit dem sie wieder alles heile macht. Also da haben wir noch viel Entwicklungspotenzial. Aber um wieder zurück auf den Boden zu kommen, auch in dem Bereich der Schulter gibt es chronisch degenerative Veränderungen. Ja, das kann eine Arthrose sein, beispielsweise. Ne? Und da ist es mittlerweile so, dass man die Schultergelenke auch ersetzen kann. Und ich merke das immer an den unmittelbaren Reaktionen bei meinen Patienten in der Sprechstunde.
Ja.
Wenn die das erste Mal den Begriff hören, Schulterprothese,
dann fallen die erstmal um
und denken, dass sie danach mit einem wackelsteifen Arm aus der Operation rausgehen.
Genau, die Angst muss man erstmal nehmen, ne? Dass die Beweglichkeit nicht eingeschränkt ist.
Definitiv, das ist ganz wichtig. Also die moderne Schulterendoprothetik ist deutlich besser als ihr Ruf. Das muss man sagen. Und es ist insbesondere so, dass wir mittlerweile verstanden haben, dass wir unterschiedliche Schulterprothesen brauchen für die Situation, in der man nur eine Arthrose hat, diese Muskelmanschette aber heile ist, und für die Situation, wo man eine Arthrose hat, das Gelenk aus dem Gelenkzentrum rausrutscht und die Muskelmanschette defekt ist.
Okay.
Ja? Bei denen, wo die Muskelmanschette heile ist, kann man in der Regel eine sogenannte anatomische Schulterprothese einbauen. Das heißt, da wo der Kopf war, kommt ein künstlicher Kopf hin, da wo die Pfanne ist, kommt eine künstliche Pfanne hin.
Ja.
Die funktionieren sehr gut. Also ich habe ja auch jetzt in St. Georg schon den einen oder anderen Patienten, der zur zweiten Seite operiert, bei dem ich die erste Seite in meiner alten Heimat in Neustadt operiert habe.
Ja.
Die einfach so gut mit den Schultern zurechtkommen. Der eine ist...
Die kommen jetzt und sagen, mach gleich die zweite, oder was?
Nein, das nicht. Also die haben natürlich auch da Beschwerden. Aber einer meiner Patienten ist ein Badmintonspieler, der praktisch mit der Schulterprothese, das ist ein Schlagarm, da völlig unbehindert Badminton spielen kann.
Ja.
Also gerade diese anatomischen Prothesen funktionieren exzellent. Mit diesen modernen Implantationstechniken und ein bisschen Erfahrung kann man den Patienten da ein sehr, sehr gutes Ergebnis ermöglichen. Und auch bei den inversen Prothesen, Prothesen. Warum heißt die Prothese invers? Invers heißt sie deswegen, weil man im Prinzip da, wo die Pfanne war, baut man eine Kugel hin. Und da, wo die Kugel war, also auf dem Oberarm letztlich, da baut man die Pfanne hin.
Also ein Tausch.
Ein Tausch im Prinzip. Mhm. Warum macht man das? Man nutzt diese Prothesen in den Fällen, wo diese Muskelmanschette nicht mehr da ist. Okay. Und die Muskelmanschette bewegt den Arm. Aber der liebe Gott hat uns ja immer mit Ersatzmuskeln sozusagen ausgestattet. Und diese Prothese funktioniert im Prinzip durch das Umdrehen der Gelenkpartner so, dass man den Arm bewusst verlängert um einige Zentimeter, dass aber der sogenannte Delta-Muskel, der kräftige Außenmuskel an der Schulter, dadurch im Prinzip ein bisschen besser vorgespannt wird und dadurch auch diese Schulter sehr, sehr gut bewegen kann.
Okay.
Ja? Also seitdem man im Prinzip verstanden hat, dass man unterschiedliche Prothesendesigns für unterschiedliche Verletzungen oder Erkrankungsentitäten an der Schulter benötigt und sicherlich im Bereich der chirurgischen Erfahrung auch noch viel dazugekommen ist, funktioniert die Schulterendoprothetik eigentlich auch mit verlässlichen Ergebnissen in den Rängen, wie auch die Knie- und Hüftendoprothetik.
Seit wann würden Sie sagen, ist das dann so?
Änderungen kommen ja im Bereich der Medizin nicht von heute auf morgen, muss man sagen. Also wenn eine Änderung von heute auf morgen eintritt, dann bin ich erstmal immer skeptisch. Also da wird ja auch viel dann hochgekocht sozusagen, was am Ende sich dann irgendwo als blinde Ente herausstellt.
Genau, also man muss die Ergebnisse schon auch
definitiv
erstmal abwarten.
Definitiv. Ne? Gerade im Bereich der Endoprothetik ist ganz wichtig. Man sägt ja ein Gelenk raus, baut ein künstliches Gelenk ein. Und klar gibt es immer Hypes, dann gibt es mal ohne Schaft, dann mit ganz kurzen Schäften und dergleichen. Aber insbesondere im Bereich der Endoprothetik sind die Patienten ja darauf angewiesen, dass ihr Gelenk über Jahre funktioniert. Ja, also wenn wir eine Schulterprothese einbauen, möchten wir ja, dass der Patient 15 Jahre lang damit gut zurechtkommt.
Das ist so die durchschnittliche Lebensdauer.
Ja, da kommen wir mittlerweile ungefähr hin. Ne? Mhm. Und natürlich sind Kunstgelenke, haben irgendwo auch Verschleißteile, sodass sie in der Regel nicht für ewig halten. Ja. Ja, aber auch da werden wir immer besser im Prinzip. Aber wir wollen natürlich den Patienten diesen langen Zeitraum ermöglichen. Mhm. Und es gibt weder für den Patienten noch für den Arzt ein frustrierenderes Ereignis, wenn ein neues Prothesendesign, was man eingebaut hat, auf einmal nicht funktioniert.
Ja, ja?
Deswegen muss man natürlich im Bereich der Endoprothetik, das ist ein sehr konservativ getriggertes Fach. Das heißt, wir nehmen da gerne Implantate, wo wir wissen und dem Patienten auch sagen können, das ist ein etabliertes Implantat, da gibt es zahlreiche Studien zu.
Viele Erfahrungswerte.
Ich kann Ihnen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass Sie das mit dem Gelenk 15 Jahre lang zufrieden sein werden. Ja? Und deswegen muss man, insbesondere im Bereich der Endoprothetik, muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht immer gleich auf den nächsten Hype mit draufspringen, weil man halt dieses Gefühl der Sicherheit irgendwo braucht, was man dem Patienten natürlich da vermitteln will.
Klar.
Das ist sicherlich ganz wichtig.
Wie oft führen Sie so eine OP durch? Setzen Sie also ein künstliches Schultergelenk ein?
Also das machen wir so 100 Mal im Jahr ungefähr. Mhm. Jetzt habe ich das natürlich nicht in St. Georg gemacht, weil ich erst mal 7 Wochen da bin.
Ja, genau.
Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch schon 14, 15 Schulterprothesen eingesetzt. Also das ist sicherlich ein Eingriff, den man regelmäßig machen muss.
Ja.
Das ist gar keine Frage, damit man da auch
die
nötige Übung hat. Also es ist schon so, dass viele Patienten, die mit chronischen Erkrankungen in die Operation gehen, haben auch einen schlechten Bewegungsumfang.
Mhm.
Und schlechter Bewegungsumfang bedeutet, dass sich viele, viele Strukturen im Bereich der Schulter doch erheblich verkürzt haben.
Ja.
Und das heißt, bei der Implantation einer Schulterprothese geht es nicht nur so sehr um das Metall und die Sägeschnitte, die man macht, sondern es ist in großen Teilen auch eine sogenannte Release-Operation. Das bedeutet, man muss im Prinzip Gewebe aus diesen Verklebungen und den Verwachsungen befreien, damit man auch da wieder dieses gute Bewegungsausmaß erreicht. Auch das ist eine ganz wichtige, das ist halt diese chirurgische Erfahrungskomponente, die sich auch über die Jahre letztlich da aufgebaut hat, dass man neben den Implantaten, die man sicherlich schon länger zur Verfügung hat, auch diese richtigen Release-Techniken, also diese Gewebebefreiungs- und Mobilisationstechniken anwendet, damit man da im Prinzip ein vernünftiges Bewegungsergebnis hat.
Das heißt, wie lange dauert so eine Operation, so ein Eingriff im Schnitt, kann man das
also
sagen?
Ja, das kann man gut mitteln. Also eine Schulter, die Implantation einer Schulterprothese dauert so eine Stunde ungefähr.
Okay.
Da ist man so eine Stunde dabei im Mittel. Ja, vielleicht ein Tick kürzer. Aber es ist auch immer eine Teamleistung. Auch das muss man so sagen. Es ist natürlich maßgeblich mit dem Operateur verbunden. Aber sie brauchen auch ein erfahrenes Team. Sie planen ja vorher die Prothese und dergleichen und wissen, was reinkommt. Aber da ist man so um und bei eine Stunde im Prinzip dabei. Ne? Und von der Nachbehandlung ist es mittlerweile so, dass wir beispielsweise die inversen Endoprothesen sofort freigeben. Also die können tagsüber das Kunstgelenk und können und sollen sie auch völlig frei bewegen,
okay,
damit man da im Prinzip über ein zügiges Training für den großen Deltamuskel an der Schulterecke, dass man den frühzeitig stimuliert, weil der soll ja später langfristig auch die Prothese antreiben.
Mhm. Apropos Training, welcher Sport ist denn gut für die Schulter grundsätzlich? Was würden Sie denn sagen?
Ja, also im Prinzip die Schulter braucht Bewegung, ja, muss man sagen. Aber die Schulter braucht nicht unbedingt Extremsbewegung, sagen wir es mal so. Also jetzt zum Beispiel aggressive Wurfsportarten, wie beispielsweise Handball, eine gesunde Schulter verkraftet das gut, ohne Probleme. Mhm. Aber Handball würde ich jetzt nicht spielen, wenn ich eine vorerkrankte Schulter habe. Das ist sicherlich problematisch.
Okay,
was gut geht, ist sicherlich Schwimmen oder Walken. Also da, wo man im Prinzip immer wiederkehrende Bewegungszyklen hat letztlich, das funktioniert sehr gut.
Mhm.
Wenn man Disbalance in der Schulter hat, das heißt, eine Muskelgruppe ist stärker als die andere, dann macht natürlich auch gezieltes Krafttraining Sinn. Auch das kann sehr gut für die Schulter sein. Man muss sich da aber explizit beraten lassen, wo sind meine Defizite und mit welchen speziellen Übungen kann ich im Prinzip diese Defizite adressieren, damit man nicht die falschen Muskelgruppen trainiert und die Schulter dann noch mehr aus den Fugen gerät.
Das Was mit Ironman Triathlon, wie ist das für die Schulter? Das machen Sie ja, habe ich gelesen.
Ja, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung berichten. Ja, ich habe mit Freunden da vor 4 Jahren mit angefangen.
Was macht man eigentlich bei Ironman Triathlon im Vergleich nochmal zu normalen Triathlon?
Also die Ironman-Distanz ist ja sozusagen, das ist letztlich die längste Disziplin aus der Triathlon-Serie. Triathlon ist ja sehr im Kommen in den letzten Jahren.
Genau, stimmt. Haben wir ja auch in Hamburg gesehen.
Ja, auch nicht nur deswegen, weil die Weltelite auf der Langdistanz, also auf der Ironman-Langdistanz, die ist aktuell in deutscher Hand. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die Weltmeisterschaft auf der Ironman Langdistanz, was bedeutet das? Sind 3,86 Kilometer schwimmen, danach 180 Kilometer aufs Rad und gleich im Anschluss noch ein Marathon hinterher. Ja. Das ist also die Ironman Distanz, da wird die Weltmeisterschaft in auf Hawaii ausgetragen. Und
ich kenne nur Joey Kelly, der mal mitgemacht hat.
Ja, der hat definitiv da mal mitgemacht, definitiv, aber der ist ja auch bis zum Südpol gerannt mit dem Schlitten, muss man sagen. Also das
die Zeit muss man auch haben. Ja.
Definitiv, sehr bewundernswert, muss man sagen. Also ja, also aber es ist schon, wie soll ich sagen, warum mache ich selber Ironman?
Ja. Wie kommt man da drauf?
Also es tut sehr weh, muss man sagen. Ja?
Ja.
Und man lernt sich von Seiten kennen, von denen man sich vorher nicht kennengelernt hat. Ja? Aber es ist schon so, und das finde ich immer, also wir Menschen brauchen ja immer ein Ziel und eine Sache, die uns irgendwo antreibt. Und ich habe lange Jahre überhaupt keinen Sport gemacht. Und dann ist es im Prinzip aus einer Neujahrswette heraus entstanden, die ich da seinerzeit verloren hatte, dass wir gesagt haben, wir melden uns in einem Jahr zur Ironman Langdistanz an. Und das habe ich erst nicht für möglich gehalten, muss man sagen. Ich erinnere mich noch daran, das ist jetzt so 5 Jahre her ungefähr, da war ich das erste Mal joggen seit, ich glaube, 20 Jahren und da musste ich nach 3,5 Kilometer joggen, musste ich abbrechen und bin erschöpft nach Hause gegangen.
Ja,
das hat nicht gut funktioniert.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Definitiv. Aber, wissen Sie, wenn man sich ein Ziel setzt und irgendwo hin möchte, dann mobilisiert man auch was. Und, und das ist für die grundsätzliche Psychologie im Leben immer ganz wertvoll. Und im Sport hat man halt die Möglichkeit, dass man sich Ziele setzen kann und die dann auch erreichen kann irgendwo. Und das ist, deswegen schätze ich diese Ironman-Langdistanz sehr. Es tut unheimlich weh.
Also Sie leiden auch ganz
Man klar. leidet definitiv. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie nach 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radrennen, dann vom Rad steigen. Und sich dann einreden müssen, so jetzt machen wir noch einen kleinen Lauf, der aber auch 42,195 Kilometer dauert. Da muss man sich schon motivieren. Und am Ende des Tages, Sie machen es freiwillig. Es gibt dafür kein Geld, zumindest für mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich muss dafür noch Geld bezahlen, teilnehmen zu dürfen. Aber es ist gut für die Psyche, weil man wächst in diesen Situationen über sich hinaus. Man lernt sich auch in sehr schmerzhaften Situationen wieder zu motivieren. Und das bringt mich persönlich enorm weiter.
Aber wie oft trainieren Sie dann dafür?
Also mein Trainingspensum war im Prinzip in diesem Jahr, und wir waren so fit wie nie, ich wäre vor 6 Wochen beim Ironman in Kalmar in Südschweden gestartet. Da waren wir angemeldet. Es wurde ja leider alles abgesagt, klar, Corona-bedingt. Und das ist sicherlich auch eine der Branchen, also ist ja die Event- Branche letztlich, die aktuell sehr leidet, muss man sagen. Also da werden wir gestartet und wir haben dieses Jahr viel trainiert. Also wir haben viele Radausfahrten gemacht.
Das heißt, Sie machen das schon in der Gruppe dann?
Wir machen es in der Gruppe. Also es macht in der Gruppe am meisten Spaß.
Klar, da motiviert man sich ja auch gegenseitig.
Definitiv. Gerade die Radausfahrten, das sind dann 180, 220 Kilometer, die man gemeinsam
Radrennen fährt. Das machen Sie dann am Wochenende?
Radrennen fährt, macht man am Wochenende. Genau, laufen geht man in der Regel alleine. Aber vom Trainingsvolumen her kommt man schon so auf, ja, also ich meine, wir sind voll berufstätig, auf 10, 12 Stunden pro Woche. Die muss man da schon opfern müssen. Das ist relativ wenig. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, es geht bei mir auch nicht ums Gewinnen, denn da kommen Sie mit 10, 12 Stunden, kommen Sie da nicht hin.
Wahrscheinlich nicht in die Nähe.
Es geht da ums Finishen letztlich.
Ja, klar. Ja. Und das ist ja schon definitiv. Riesenleistung. Und was haben Sie jetzt als nächstes Ziel sozusagen? Haben Sie sich irgendwo angemeldet fürs nächste Jahr schon, wenn man das schon kann?
Ja, also wir sind die ganzen, also waren dieses Jahr angemeldet auf 2 Ironman-Mitteldistanzen. Also es ist eine halbe Ironman. Und wie gesagt, wir auf der Ironman-Langdistanz in Kalmar jetzt gestartet. Diese ganzen Veranstaltungen wurden jetzt auf nächstes Jahr gelegt.
Okay,
Wir wissen nicht, wie es sich mit Corona entwickelt. Wir wissen nicht, ob wir einen Impfstoff bekommen oder ob wir diese Wellenbrecher-Lockdowns immer wieder bekommen, der Situation Herr zu werden. Es ist aktuell völlig unabsehbar. Man weiß nicht, wo man steht. Ich würde mich sehr darauf freuen. Ich habe jetzt 3 Monate Trainingspause gemacht, werde im Januar wieder durchstarten. Freue mich da auch schon drauf. Im Januar erst wieder, ja. Aber ich rechne oder hoffe sehr, dass es nächstes Jahr damit weitergeht.
Das waren so die sportlichen Ziele, vielleicht nochmal, weil Sie auch sagen, das motiviert Sie grundsätzlich. Was ist denn so Ihr berufliches Ziel jetzt in St. Georg? Sie sind ja noch nicht so lange da. Was wollen Sie da vielleicht noch erreichen in der Abteilung?
Also St. Georg ist ja ein tolles Krankenhaus, muss man sagen. Und insbesondere in meinem Bereich, den ich ja unmittelbar überblicken kann, habe ich viele sehr erfolgreiche und sehr renommierte Vorgänger gehabt. Und ich möchte gerne an diese Leistung wieder anknüpfen. Und St. Georg ist ein tolles Krankenhaus, sozusagen tolles Hamburger Krankenhaus mit einer überregionalen Strahlkraftwirkung. Die Unfallchirurgie, die ich ja mit begleite, ist sehr etabliert. Da ist eine tolle Schwerstverletztenversorgung und der Schockraum in der Form, also der Raum für die schwerstverletzten Patienten, die zu uns kommen, der ist extremst gut gemanagt, muss man sagen. Das ist ein überregionales Schwergewicht. Also einen guten Schockraum habe ich noch nie gesehen.
Okay.
Die Unfallchirurgie soll weiter gestärkt werden, definitiv. Aber neben der Unfallchirurgie möchte ich weitere Bereiche aufbauen. Und ein Bereich ist sicherlich die Schulterchirurgie. Deswegen gibt es ja jetzt bei uns das Schulterzentrum St. Georg. Das haben wir dort gegründet, weil wir im Prinzip jetzt mit einem Expertenteam dort aufgestellt sind, mit dem wir alle Verletzungen und Erkrankungen der Schulter behandeln können.
Okay.
Und das soll ein Bereich sein, wo die Patienten, wo die Menschen gerne hinkommen, um sich beraten zu lassen, um sich bei gegebener Indikation auch operativ behandeln zu lassen und wo die Patienten dann rausgehen aus der Tür und sagen, ich war froh, dass ich da war, ich habe ein gutes Behandlungsergebnis, erstmal egal, ob es operiert wurde ob man sich auf ein konservatives Therapieergebnis geeinigt hat, dass die Menschen sich da gut beraten fühlen. Frei von jeglichen finanziellen Interessen. Auch das spielt ja heutzutage immer mehr eine Rolle, muss man leider sagen. Viele Patienten fühlen sich einfach nicht mehr objektiv genug beraten, kommen für Zweit-, für Drittmeinung vorbei. Das halte ich für ein extremes Problem aktuell. Muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das Schulterzentrum St. Georg, da wollen wir wachsen, das wollen wir am Markt etablieren, das soll eine breite Wahrnehmung bekommen und auch im Bereich der Endoprothetik, was Hüfte und Kniegelenk betrifft, auch da möchten wir den Menschen weiterhelfen. Das sind so die 3 Bereiche. Unfallchirurgie, Endoprothetik und unser Schulterzentrum.
Also ich fühle mich total gut beraten und sehr gut informiert auf jeden Fall nach dem Podcast. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie so toll aufgeklärt haben über die Schulter und die Schulterbeschwerden und auch über den Ironman Triathlon, haben wir auch lange gesprochen. Vielen Dank, alles Gute und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.